Guten Morgen, liebe Geschwister, guten Morgen, liebe Gemeinde. Erstmal herzlichen Dank für die Einladung zu einem etwas ungewöhnlichen Thema in einem etwas ungewöhnlichen Rahmen am Sonntagvormittag. Ich danke erstmal ganz recht herzlich fürs Vertrauen, das mir hierbei entgegengebracht wird. Ganz kurz zu meiner Person, für diejenigen, die mich vielleicht nicht kennen oder nicht genau wissen, wer ich bin. Mein Name ist Richard Henrich, bin 33 Jahre alt. Gehe in die Brüdergemeinde in Metzingen, bin dort im Predigtteam drin und in der Öffentlichkeitsarbeit und auch in der jungen Erwachsenenarbeit tätig. Beruflich bin ich Geschäftsführer einer großen Bäckerei. Wir produzieren für Discounter, für den mit den vier Buchstaben. Macht keine Werbung, könnt ihr euch aussuchen. Einer von den beiden großen. Das beruflich, genau. Und zum geistlichen Werdegang. Mit 20 Jahren kam ich zum rettenden Glauben. Und durfte mich dann ja, dank auch der Fürsorge der Gemeinde geistlich weiterentwickeln, indem ich dann auch die Bibelschule des EBTCs in Zürich besuchen durfte. Die EBTC, das Europäische Bibeltraining Center von John MacArthur, wem das ein Begriff ist. Da durfte ich ja geistlich vorankommen, wachsen und darf es natürlich auch weiterhin tun, wie wir alle hoffentlich. Genau, das zu meiner Person. Ich bin mit meiner lieben Frau Simone da und unserer Tochter Jule Marie, die jetzt hoffentlich in der Kinderstunde ist. Okay. Erschaffen in Gottes Ebenbild. Eine biblische Betrachtung der Abtreibungsproblematik. Darum soll es heute Morgen gehen. David schreibt im Psalm 139, Vers 14: Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Mit diesen Worten möchte ich euch auch alle recht herzlich willkommen heißen. Wir haben einen relativ informativen Vormittag vor uns, teilweise sehr brisant, teilweise wird es auch etwas schockierend sein. Ihr werdet sehr viel Altbekanntes, aber auch sicherlich neue Denkanstöße erfahren. Es wird eine Präsentation parallel zum Vortrag geben. Es werden drei Bilder auftauchen, die etwas schockierend sein können. Ich werde deutlich davor sagen, dass diese Bilder jetzt kommen. Dabei besteht die Möglichkeit, einfach für einen Augenblick die Augen zu schließen oder wegzugucken und dann eben sich wieder der Präsentation zu widmen. Ich weiß, es ist brisant, aber irgendwo gehört das auch dazu, um dieses Thema vollumfänglich vielleicht auch ein bisschen persönlich auf sich wirken zu lassen und sich dieser Tragweite der Abtreibungsproblematik und gleichzeitig dem Bewusstsein, dass wir in Gottes Ebenbild geschaffen worden sind, einfach bewusst zu machen. Wir möchten die Gliederung in drei Teile einteilen. Zum ersten möchten wir einfach allgemeine Informationen anschauen. Was ist denn ein Schwangerschaftsabbruch? Was ist denn die Abtreibung an solche? Wir möchten schauen, wie das juristisch beurteilt wird in diesem ersten Gedanken. Wir möchten schauen, wie die politische Haltung dazu ist, die kirchliche Haltung, die gesellschaftliche Brisanz ein wenig anschauen. Ein paar Statistiken, ein paar Diagramme gibt es dazu. Im zweiten Teil, der deutlich wichtiger ist, geht es dann auch um eine biblische, vor allem um die biblische Perspektive, eine geistliche Beurteilung. Was sagt denn Gottes Wort dazu? Wann ist der Mensch ein Mensch? Weil das ist ja und soll ja unser Maßstab auch sein. Und dann, als drittes und letztes, wie gehen wir mit Menschen um, die vor einem Schritt stehen, ein Kind zur Welt zu bringen? Oder wie geht man mit ihnen um, wenn sie diesen Schritt der Abtreibung schon hinter sich gebracht haben, was es leider ja auch gibt? Genau, das soll so ein bisschen der Leitfaden sein für den heutigen Vormittag. Schauen wir uns das mal ein paar Hintergründe dazu an. Was ist die Abtreibung per Definition? Was ist es nicht? Unter einem Schwangerschaftsabbruch versteht man die Beendigung einer Schwangerschaft. Entweder durch Medikamente oder durch einen eingeleiteten, künstlich hervorgerufenen Abort, durch Instrumente oder durch operative Ausschabungen oder durch Medikamente aller Art, Tropfen oder Tabletten. Hier haben wir ein Embryo, das ist circa in der dritten bis vierten Woche. Da wissen sehr, sehr viele Frauen noch gar nicht, dass sie schwanger sind. schauen wir uns einmal ganz kurz die Entwicklungsstadien an, um einfach sensibilisiert dafür zu werden, was alles schon ganz, ganz früh nach der Zeugung eigentlich passiert. In den ersten 24 Stunden verschmelzen Ei- und Samenzelle von Mann und Frau. Bereits nach knapp 2 Wochen hat die Einnistung in der Gebärmutterschleimhaut stattgefunden, von der befruchteten Eizelle. Am 15. Tag zeigen sich bereits erste Blutgefäße des Kindes. Und was sehr interessant ist, erst letztes Jahr im März, also vor einem Jahr, haben Schweizer Forscher herausgefunden, ab dem 16. Tag der Verschmelzung zwischen Eizelle und Samenzelle schlägt bereits das Herz. Man ging bis dahin von einem viel späteren Stadium aus, aber nach 16 Tagen ist schon ein Herz unter dem Mutterherz, wo klopft und schlägt. Bereits 2 Tage später, am 18. Tag, ist das Gehirn vollständig angelegt. Spätestens nach 28 Tagen ist das gesamte Organsystem des Kindes angelegt. Also nach 4 Wochen sind die Organe vollständig vorhanden. Nach 6 Wochen nimmt das Kind die ersten Informationen wahr. Da merkt die Frau vielleicht erst, dass der Zyklus ausgeblieben ist. Aber das Kind ist schon da. Und in der 9. Woche müssen wir sagen, dass das Kind vollkommen ausgebildet ist. Es ist ein vollständiger Mensch bereits nach der Verschmelzung Ei- und Samenzelle, aber ab der 9. Woche ist das auch visuell wahrnehmbar. Das einfach zu diesem wunderbaren Werk, wie Gott uns Menschen gemacht hat und werden lässt. Ab der 12. Woche ist die Entwicklung dann sämtlicher Körperfunktionen auch abgeschlossen. Das zur Definition und zum Entwicklungsstadien, wie ein Mensch zustande kommt. Interessant ist natürlich auch, was sagt die deutsche Rechtsprechung dazu? Wie ist denn die juristische Lage, was den Schwangerschaftsabbruch oder was die Schwangerschaft als solches betrifft? In Deutschland ist es verboten, ein Kind abzutreiben. Das ist die Gesetzgebung nach § 218. Da heißt es wörtlich, wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit einer Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren oder mit einer Geldstrafe bestraft. Das ist die Rechtsprechung. Aber auch hier gibt es Ausnahmen, dass Abtreibungen möglich sind, wenn die Frau es psychisch nicht schafft, wenn sie es körperlich nicht haben möchte, wenn sie sonstige Bedenken hat, in welcher Form auch immer, und dieses dann natürlich auch medizinisch dargelegt wird. Und das ist relativ einfach. Das sagt nämlich der Paragraph 218 Absatz A, dass es sehr viele Ausnahmen gibt, und die ziehen dann alle, dass die Schwangerschaft doch straffrei beendet werden darf. Ja, das ist dann zum Beispiel dann der Fall, wenn Gefahr für das Leben der Mutter besteht oder für das Kind. Und es ist sehr interessant, wenn man sieht, was das für ein Paradox ist, dass es sowohl verboten ist, aber mit so vielen Ausnahmen doch erlaubt ist, ein Kind umzubringen. Elisabeth Räther, eine deutsche Journalistin, hat dazu gesagt, der Paragraph 218 klingt wie juristische Satire. Der Schwangerschaftsabbruch ist rechtswidrig, aber dennoch straffrei. Das ist wirklich wie Satire. Eine andere deutsche Schauspielerin hat gesagt, Barbara Wusso, es ist in unserer Gesellschaft leichter, ein Kind im Mutterleib zu töten, als einen Baum zu fällen. Und das geht natürlich durch den Zusatz A, dass es sehr, sehr viele Ausnahmen gibt, wo dieses dann eben möglich ist. Das ist die juristische Lage, die einfach sagt, es ist möglich mit sehr vielen Ausnahmen, wo einfach nur eine reicht. Welche Methoden gibt es denn zur Schwangerschaftsbeendigung oder zu diesem Mord, müssen wir eigentlich sagen? Methoden der Abtreibung. Zum einen gibt es die bekannte Abtreibungspille, die sehr häufig verwendet wird. Die Abtreibungspille, die wird bis zur 12. Woche eingesetzt. 14% der Frauen treiben mit dieser Pille ab. Diese Pille ist wirksam bis zum Tag vor der Geburt. Sie heißt RU486, Mifegine heißt sie. Man nimmt 3 Stück davon, die lösen Wehen aus und der Körper stößt das Kind ab. Ich werde gleich ein Bild zeigen, nämlich jetzt, ihr könnt gerne die Augen zumachen, wer das nicht sehen möchte, wie ein Kind aussieht, das in Anführungszeichen sauber durch diese Pille abgestoßen wurde. Ich blende es kurz ein. Hier haben wir ein Mädchen in der 22. Woche, das durch diese Pille abgestoßen wurde und hiermit dann eben auch das Leben beendet wurde. 30% der Kinder, muss man sagen, überleben diese Tortur. Ihr dürft gerne wieder hingucken, das Bild ist weg. 30% der Kinder überleben die Abstoßung durch die Pille. Dieses Mädchen, wo ich gerade gezeigt habe, hat noch 3 Tage gelebt, bis man es sich selbst überließ und es daran gestorben ist, weil es ja auf der Welt war und man es nicht umbringen durfte. Es gibt eine sehr, sehr tragische Geschichte zu diesem Bild. Eine weitere Methode der Abtreibung ist die der Curettage. Hier ist so eine Art Zange, die eingesetzt wird. Die wird in 8% der Schwangerschaften eingesetzt, bis zur 13. Woche. Hierbei muss die Helferin die Gliedmaßen, nachdem das Kind abgezogen wurde, ausgeschabt wurde, zusammenfügen, damit die Reste nicht vergessen werden und irgendwie Entzündungen im Mutterleib aufkommen. Ich zeige ein zweites Bild. Ihr dürft gerne nochmal weggucken, wenn es zu hart ist. Hier haben wir so eine Kürette mit einem gefangenen Embryo, mit einem Kind, das eigentlich schon vollständig entwickelt ist, wo dann mit der Zange rausgezogen wird und dann eben im Nachgang mit dem anderen Ende oder mit einem etwas feineren Instrument das restliche Gewebe eben abgezogen wird. Ihr könnt gerne wieder hingucken. Und die dritte Form, die wahrscheinlich am häufigsten eingesetzte Form, das ist die des Absaugens. In ca. 80% der Fälle wird diese Absaugmethode eingesetzt. Das ist wie von der Stärke her wie ein Staubsauger, nur 10-mal so stark. Ja, 10 Staubsauger von der Stärke her, die angesetzt werden. Hierbei wird das Kind angesaugt und abgezogen. Hier haben wir dann nochmal die Kürette, die nachher im Nachgang alles sauber macht. Nach dem Absaugen ist das Kind, muss es leider so sagen, etwas zerhäckselt. Und nachdem die Ausschabung dann im Nachgang stattgefunden hat, gibt es dann eben diese Pflicht der Arzthelferin, das Kind zusammenzusetzen, wie ein Puzzle. Ich werde jetzt das letzte Bild zeigen und dann könnt ihr wieder getrost hinschauen. Wer möchte, kann jetzt bitte gerne nochmal weggucken. Hier haben wir eine Art Puzzle, wie ein Kind mit sämtlichen Gliedmaßen. Das ist ungefähr so die 10. bis 12. Woche, wo das stattgefunden hat, wo es dann zusammengesetzt werden muss. Der Doktor, der muss das dann abnehmen. Die Dokumentation wird gehalten, dass mindestens 80-85% der Gliedmaßen zu sehen sind. Das ist in diesem Fall auf dem Bild der Fall. Und danach kann die Kürette eingesetzt werden, nachdem die Absaugung eben erfolgt ist. Okay, ihr könnt wieder getrost hinschauen. Das war's. Es gehört irgendwo auch dazu, weil es so dramatisch ist und wir hier sehen, dass wir nicht nur von Abtreibung oder von Schwangerschaftsabbruch reden dürfen, müssen. Nein, wir müssen von Mord reden, Geschwister. Ich denke, so offen und ehrlich müssen wir sein. Wir müssen von Mord sprechen. Und das Ganze ist nicht nur eine Aussage von uns Christen oder von uns Gläubigen. Nein, auch historisch wurde die Abtreibung von einem Ungläubigen kritisiert und bereits auch in der Antike als barbarisch und als verkehrt dargestellt und auch als verkehrt, als ganz klar verkehrt anerkannt. Hier haben wir Hippokrates, der hat ca. 400 Jahre vor Jesus Christus gelebt und auf den Hippokrates-Eid sind auch die Mediziner vereidigt worden. Wir kennen diesen Begriff Hippokrates-Eid und Hippokrates selbst hat gesagt, auch werde ich keiner Frau ein Mittel zur Abtreibung einer Geburt zukommen lassen. Warum? Weil er selbst eingesehen hat, dass das Mord ist, dass eine Abtreibung, auch wenn er selbst kein Gläubiger war, auch dass Abtreibung Mord ist. Das hat er selbst gesehen. Und zu seiner Zeit wurden auch nicht diese Instrumente eingesetzt, die wir jetzt haben. Nein, es wurden Stricknadeln eingesetzt. Es wurden Kräuter eingesetzt, die genommen wurden. Es sind ca. 200 Mittel bekannt aus der Antike. Also wir müssen die Leute gar nicht für so dumm halten oder für so primitiv halten. 200 Mittel sind überliefert worden, mit denen Abtreibungen funktioniert haben. Und 90% waren auch wirksam. Oft ist die Frau natürlich auch gestorben anhand dieser Einsätze und anhand dieser Eingriffe, die eben ihr auch geschadet haben. Aber es hat funktioniert. Man hat das von eh und je schon probiert und vollzogen. Nun einige Statistiken, wie es denn heutzutage aussieht, was Abtreibungen betrifft. In Deutschland kommen jährlich etwa 102 Abtreibungen zugange. Das bedeutet, dass circa jede 7. Schwangerschaft in Deutschland beendet oder abgebrochen wird. Jede 7. wird abgebrochen.
Das bedeutet, umgerechnet reden wir von 300 Abtreibungen pro Tag. Ein Unrecht, das man gar nicht so für möglich hält, was das für schockierende Zahlen sind. In den USA ist es so, dass jede vierte schwangere Frau ihr Kind umbringt. In Russland haben wir ca. 2,2 Millionen Abtreibungen gegenüber 1,3 Millionen Geburten. Das heißt, in Russland ist jede zehnte gebärfähige Frau ab 14 Jahren, jede zehnte Frau in Russland, die lebt, hat bereits ein Kind abgebrochen, weil das vor allem in Russland als offizielle Verhütungsmethode eben auch gilt. Weltweit reden wir von jährlich 50 bis 55 Millionen Abtreibungen, die jährlich stattfinden. Das sind Zahlen, die unfassbar sind, liebe Geschwister. Das bedeutet auf gut Deutsch, dass jedes Jahr werden Österreich, Norwegen, Schweden, Finnland, Dänemark und die Schweiz zusammen ausgerottet von der Einwohnerzahl. Jedes Jahr diese 1, 2, 3, 4, 5, 6 Staaten zusammen addiert. Und es bedeutet dann auch im Umkehrschluss, wenn wir die Statistiken angucken, wegen was die Leute abtreiben, da sehen wir, dass das in 97% der Fälle ein pures Luxusproblem ist. Es passt einfach nicht in die aktuelle Lebenssituation hinein. Es schmeckt den Männern und Frauen einfach nicht. 3% sind aufgrund einer eventuellen Behinderung des Kindes, die abtreiben. 0,2% gehen von der Lebensgefahr für die Mutter aus. Und ganz klein, das sieht man kaum, 0,02% dieser gesamten Summen geschehen auf Basis einer Vergewaltigung. Das heißt, in Deutschland von den 102.000 Abtreibungen sind lediglich 20, 0,02%, die auf eine Abtreibung zurückzuführen sind. Und das umgerechnet oder einfach uns nochmal vor Augen geführt, bedeutet es, dass innerhalb von 6 Wochen, also so lang wie die Sommerferien sind, so viele Kinder weltweit im Mutterleib umkommen wie in den 6 Jahren des Holocausts zusammen. So grausam der Holocaust war, die Menschen, die in den 6 Jahren umgekommen sind, 1939 bis 1945, das passiert nicht in 6 Jahren, das passiert in 6 Wochen weltweit. Und das sollte uns schockieren, das muss uns treffen. Das ist eine Sache, die man nicht unerwähnt lassen kann, unerwähnt lassen darf. Wie stehen die Weltreligionen, wie steht die Politik denn zu diesem Unrecht, ja, zu diesen Morden, muss man ja sagen. Die katholische Kirche, die lehnt die Abtreibung strikt ab. Es gibt keine Ausnahme, keinerlei Spielraum. Die evangelische Kirche, die ist da toleranter. Sie sieht es in der Not als geringeres Übel aus einem ausweglosen Dilemma. Also das ist der offizielle Tenor der evangelischen Kirche, die Abtreibung eben erlaubt oder eben auch in der Hinsicht nicht verdammt oder kritisiert. Im Islam ist die Abtreibung bis zum 42. Tag erlaubt, möglich. Und im Judentum ist es bis zum 40. Tag der Schwangerschaft erlaubt, das Kind umzubringen. Wohlgemerkt auf den Talmud zurückgehen, auf die Schriften neben dem Alten Testament. Also das ist kein Teil des Alten Testamentes, dass das ganz klar erwähnt ist. Es geht darum, dass der Talmud, der neben den Pentateuch und die Tora gestellt wird, eben das Kind als Teil der Lende der Mutter angesehen wird und daher auch von der Mutter aus freien Entscheidungen eben getötet werden darf. Das ist so die religiöse Sicht, eine kleine Zusammenfassung der uns bekanntesten Glaubensrichtungen. Wie steht die Politik dazu? Nun, die Politik ist da auch sehr zwiegespalten. Hier haben wir Jens Spahn, das Gesundheitsminister in der CDU. Er sagt ganz klar: Mich wundern die Maßstäbe, wenn es um das Leben von Tieren geht. Da sind einige, die jetzt für Abtreibung werben wollen, kompromisslos. Damit spielt er auf die Grünen und auf die Linken an oder auf die Sozialdemokraten, die eher das Leben von Tieren und Bäumen im Vordergrund haben. Und er selbst äußert sich als Gegner der Abtreibung. Man muss sagen, dass leider im Bundestag von allen Parteien lediglich die AfD konsequent gemäß des Parteiprogramms gegen die Abtreibung sich ausgesprochen hat, bereits 2017, ist sie die einzige Partei gewesen, die sich da klar dagegen positioniert hat. Mittlerweile tun das auch Teile aus der CDU-CSU-Fraktion. Aktuell läuft ja auch die Debatte, inwiefern darf man dafür Werbung machen, inwiefern darf man es nicht tun. Spahn als Minister in der jetzigen Regierung hat sich dagegen ausgesprochen. Wir wollen beten und hoffen und für diese Politiker um Weisheit flehen, dass hier wirklich mit göttlicher Weisheit eben auch entschieden wird. Das ist so die politische Debatte aktuell. Alle anderen Parteien des Bundestags, vor allem alle liberalen, linken und grünen Parteien, sind allesamt ganz klar dafür, dass Schwangerschaften beendet, abgebrochen werden. Die SPD, die junge SPD, hat sich sogar dafür ausgesprochen, bis zum Tag der Geburt, bis zum 9. Monat Abtreibungen zu genehmigen, wenn es der Mutter, dieser armen Frau, eben so schlecht geht und sie das Kind nicht möchte. Das ist die Politik, aber auch die Wissenschaft, auch wenn es gescheite Leute sind, auch wenn es sehr kluge Leute sind, ist die Wissenschaft in dieser Hinsicht auch kein Maßstab, die wir als Stütze, die wir als zurechnungsfähig nehmen dürfen, was das Leben im Mutterleib betrifft. Wir können uns nicht auf die Politik verlassen, wir können uns nicht auf die Religion verlassen, wir können uns auch nicht auf die Wissenschaft verlassen. Hier haben wir den Nobelpreisträger James Watson. Dieser Nobelpreisträger, der hat dieses Modell 1962 konstruiert, also diese Struktur der DNA-Analyse, das haben wir oft im Biounterricht verwendet. Und dieser Watson hat gesagt, ein Kind sollte erst 3 Tage nach der Geburt für lebendig erklärt werden, um Geburtsfehler zu vermeiden. Also er spricht sich für die Abtreibung bis 72 Stunden nach der Geburt aus. Wir sehen, liebe Geschwister, dass wir keine zuverlässigen Quellen in der Welt, in der Politik, in der Wissenschaft oder sonst wo haben. So abartig das ist, wir können es nicht anders sagen, wir können uns unmöglich nach Antworten auf die Welt verlassen. Wann das Leben beginnt, nirgendwo anders können wir eine zuverlässige Ratsquelle finden. Und deswegen kommen wir zum zweiten Block des heutigen Vormittags. Wir müssen eine biblische Beurteilung finden. Wann ist der Mensch ein Mensch? Wann beginnt das Leben? Wir können nirgendwo anders eine saubere Ratsquelle finden. Ein anderes Beispiel, wo uns einfach nochmal zeigt aus der Politik, wie unzuverlässig diese Aussagen sind. Asia Huberti, eine Politikerin aus der Linkspartei. Ich lese ein Zitat vor, für das sie gefeiert wurde durch den gesamten linken Block des deutschen Parteienspektrums hinweg. Hört mal bitte ganz genau hin, was diese Frau an Wahnsinn von sich gegeben hat. Ein Embryo befindet sich in einem Zustand der Dämmerung, etwa vergleichbar mit dem unbewussten Gefühlsleben einer Pflanze. Er verfügt weder über einen Charakter, über nichts, was man mit nachhaltiger Emotion oder gar Intelligenz auch nur entfernt vergleichen könnte, über keine wie auch immer geartete Persönlichkeitsstruktur oder irgendeine andere spezifische Disposition, die ihn einmalig machen würde. Er ist kein Individuum und befindet sich im besten Falle auf der evolutionären Stufe einer Kaulquappe. Aber ganz sicher nicht mit einem Menschen. Auch wenn er, rein ontologisch betrachtet, aufgrund seines potenziellen Menschseins der Kategorie Mensch zugeordnet werden muss. Du dummer Embryo, du musst dich Mensch nennen. Das ist die Übersetzung von dieser Frau. Das ist Politik im Deutschen Bundestag gefeiert und akzeptiert. Aber wir möchten schauen, was Gottes Wort dazu sagt. Was sagt die Bibel dazu? Wann ist der Mensch ein Mensch? Wir wollen erstmal schauen, dass die Bibel bereits im Mutterleib, und das ist ja unser Maßstab, uns von Anfang an als eine vollwertige Person anerkennt und betrachtet. Von Anfang an, hoppala, ich muss kurz zurück. Kannst du kurz zurück machen? Kannst du noch mal ein paar Folien zurückmachen? Ja, danke. Von Anfang an ist der Mensch eine vollständige Person. Ich lese den Text aus Psalm 139, die Verse 13 bis 16. Und achtet mal auf die markierten Worte, die hier hervorgehoben worden sind, welche Bedeutung hier David hineinlegt in den Text. Denn du bildest meine Nieren, du wobst mich in meiner Mutterleib. Ich preise dich darüber, dass ich auf eine erstaunliche, ausgezeichnete Weise gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke und meine Seele erkennt es sehr wohl. Nicht verborgen war mein Gebein vor dir, als ich gemacht wurde im Verborgenen. Gewoben in den Tiefen der Erde, meine Urform sahen deine Augen. Und in dein Buch waren sie alle eingeschrieben, die Tage, die gebildet wurden, als noch keiner von ihnen war. Auffällig ist hier in Vers 13 dieses Personalpronomen, du bildetest meine Nieren. Demnach sieht der David hier das Kind, das doch nicht auf der Welt ist, dieser ja immer noch ungeformte Zellhaufen, dennoch als etwas, wo Nieren vorhanden sind. Er sieht hier eine vollständige Person. Wir müssen dazu verstehen, dass im Hebräischen, das ist ja im Hebräischen ja auch geschrieben worden, dass in der hebräischen Verständnisweise die Nieren für das körperliche Leben stehen und das Herz für die innere Seele, für den inneren Menschen. Immer wieder finden wir die Kombination aus Niere und Seele, aus Körper und Geist, aus dem Äußeren und dem Inneren, das sich durch die ganze Bibel zieht. Psalm 26, Vers 2, da sehen wir auch wieder diese Gegenüberstellung des äußeren und des inneren Menschen. Psalm 26, 2, erprobe mich her und prüfe mich, läutere meine Nieren und mein Herz, also meinen Körper und meinen Geist, mein Äußeres und mein Inneres. Auch in Offenbarung 2, Vers 23, finden wir diese Gegenüberstellung im Neuen Testament zwischen Nieren und Herz, zwischen Körper und Geist. Offenbarung 2, Vers 23, da wird der Gemeinde in Thyatira geschrieben, und ihre Kinder werde ich mit Tod töten und alle Versammlungen werden erkennen, dass ich es bin, der Nieren und Herz erforscht und ich werde euch einem jeden nach euren Werken geben. Und David hier selbst, wenn er auch nicht erkennt, woraus der Mensch eigentlich genau gemacht ist, auch wenn er dieses gar nicht genau definieren kann, so ist er vom Geist Gottes geleitet und spricht hier bereits im Mutterleib von seinen Nieren. Indem er meine Nieren, indem er mich und mein und nochmal mein schreibt, sieht er eine Persönlichkeit, eine vollwertige Person hinter diesen Begrifflichkeiten. Das Ganze ist kein Zufallsprodukt, sondern es ist ein meisterhaftes Kunstwerk. Die CSV-Übersetzung, die spricht davon, von einem Stickwerk in den untersten Örtern der Erde. Was sind die untersten Orte der Erde? Das Unerforschte. David, in der lyrischen Form, spricht er hier vom Mutterleib. Der unterste Ort, der damals noch gar nicht wirklich erforscht werden konnte. Sehr interessant ausgedrückt, sieht er hier eine Art Knäuel, eine ungeformte Masse. Und die CSV Elberfelder Bibel erwähnt in der Fußnote, dass hier der Embryo gemeint sein wird. Die Zusammensetzung von Samenzelle und Eizelle, die ihre Selbstständigkeit jeweils aufgeben und zusammen sterben und etwas Neues bilden. Das ist dieser unterste Ort der Erde. David schreibt hier, dass Gott ihn schon im Keim gesehen hat. Für ihn ist dieser Keim nicht einfach nichts. Es ist bei Gott etwas, ein Meisterwerk, ein Kunstwerk, das er geschaffen hat. Wir sehen also, nach der biblischen Beurteilung reden wir hier von einer vollständigen Person, allein wegen diesen Personalpronomen, meine, mich und so weiter und so fort. Diese Worte können ja nicht verwendet werden, wenn jemand noch nicht jemand ist. Das Gleiche belegt auch der Prophet Jeremia. Da sagt er, aus dem Kontext gerissen, aber hier geht es um das, was er inhaltlich sagen möchte, weil er mich nicht getötet hat im Mutterleib, sodass meine Mutter mein Grab geworden und ihr Leib ewig schwanger geblieben wäre. Hier anerkennt er, dass Mord im Mutterleib möglich ist. Das heißt, wir müssen zwangsläufig, wenn der Mensch eine Person ist, bereits im Mutterleib durch das Beenden der Schwangerschaft von Mord, von Töten sprechen. Ein weiteres Weisheitsbuch, Hiob sagt in den Versen 8 bis 12 im Kapitel 10, deine Hände haben mich ganz gebildet und gestaltet, und nun verschlingst du mich. Bedenke doch, dass du mich wie Ton gestaltet hast und jetzt willst du mich zum Staub zurückkehren lassen. Hast du mich nicht hingegossen, wie Milch und wie Käse mich gerinnen lassen? Mit Haut und Fleisch hast du mich bekleidet und mit Knochen und Sehnen mich durchflochten. Leben und Gnade hast du mir gewährt und deine Obhut bewahrte mein Geist. Schaut mal, wie Hiob seine Schaffung darstellt. Er spricht hier von Milch und Käse. Das ist diese Konsistenz, an die Hiob denkt, wenn ja, das Innere der Frau, diese Einnistung, dieser Gebärmutterschleim und der Same des Mannes aufeinandertreffen, dieses wie Milch und Käse einfach dargestellt wird. Er benutzt diese Worte, die er selber verwenden kann, die er kennt, weil er keinen anderen Vergleich hat. Er kannte die Begriffe wie Embryo und so weiter und Mutterkuchen, was es alles so gibt, Plazenta, das kannte er alles nicht. Er nimmt diese Begrifflichkeiten, die man versteht. Und nachdem Milch und Käse, nachdem Spermien und Eizelle und in dieser Gebärmutterschleimhaut sich niedergelassen haben, danach, nach der Geburt, geht es dann weiter mit Haut und mit Fleisch, mit Knochen und mit Sehnen und natürlich mit Leben und Gnade, mit dem Geist, den er bekommen hat. Sehen wir, wie Hiob sich selbst hier sieht, sich selbst ganz gebildet als Käse und Milch bezeichnet, sieht er sich im Mutterleib. Eine vollwertige Person ist der Mensch im Mutterleib. Die Weisheit in Hiob bestätigt das. Wir sehen weiter, dass der Mensch von Anfang an eine eigene Identität hat. Jeremia schreibt aus der Sicht Gottes: Ehe ich dich im Mutterleib bildete, habe ich dich erkannt, und ehe du aus der Mutterschoß hervorkamst, habe ich dich geheiligt. Zum Propheten für die Nationen habe ich dich gesetzt. Gott hat den Jeremia gekannt, gesehen und setzt dieses personelle Gegenüber voraus, bevor er auf der Welt war. Dieses Personalpronomen dich und dich geheiligt und dich erkannt und dich eingesetzt, nochmal hier hervorgehoben. Es zeigt auf, dass der Jeremia eine eigene Identität hatte, weil Gott ihn als Person bereits wahrgenommen und gesehen hat. Und das bestätigt uns Gottes Wort so schön und so eindrucksvoll, dass der Mensch nicht irgendetwas im Mutterleib ist, nein, eine eigene Persönlichkeit. Galater 1,15 schreibt der Paulus über seinen Dienst: Als es aber dem, der mich von meiner Mutterleibe an ausgewählt und durch seine Gnade berufen hat, ebenso sieht er sich selbst als bereits im Mutterleib, als Heidenapostel eingesetztes Werkzeug Gottes mit einer menschlichen Identität, wo er noch gar nicht auf der Welt war. Seine Mutter vielleicht noch nicht mal wusste, dass sie schwanger ist. Und doch hat Gott ihn vom Mutterleib aus als Identität gesehen, diesen Paulus, und ihn zum Heidenapostel berufen. Wir sehen aber auch, dass der Mensch nicht nur eine eigene Identität hat oder bereits im Mutterleib ein vollwertiger Mensch ist, nein, der Mensch ist bereits im Mutterleib auch ein Sünder. David schreibt in seinem Bußpsalm 51, Vers 7: Siehe, in Schuld bin ich geboren und in Sünde hat mich meine Mutter empfangen. Nun, was sagt der David hier? Der David sieht hier, dass bereits in dem Moment der Empfängnis, wo seine Mutter, wo die Eizelle seiner Mutter, die Samenzelle seines Vaters empfangen hat, beim Empfang, hier geht es nicht um die Geburt, Geschwister, hier geht es um den Empfang, sieht er sich schon als vollwertigen Sünder an. Die Erbsünde haftet am Menschen vom ersten Augenblick unserer Existenz, welche mit der Verschmelzung von Eizelle und Samenzelle und der Einnistung der Gebärmutter eben entsteht. Vom ersten Moment an, diese Zygote, wie man das biologisch nennt, wo ein neuer Mensch entsteht, sieht sich David selbst als Sünder. Ein ungeborener Mensch, hier sehen wir das Personalpronomen mich, meine Mutter, empfangen. Ein vollwertiger Mensch, ein vollwertiger Sünder bereits im Mutterleib. Und das mag und das soll, ja, das muss unsere Ratsquelle sein, liebe Gemeinde, Gottes Wort, wo das so eindrücklich eben aufzeigt, dass der Mensch aus Leib und Seele bestehend, aus Nieren und Herz, wie es lyrisch so schön heißt, im Alten und Neuen Testament, ein erlösungsbedürftiger Sünder ist. Und deswegen, weil das sehr viele Christen erkennen, dass der Mensch bereits in der Zeugung ein vollwertiger Mensch ist, treten jedes Jahr Hunderttausende von Christen auf die Straße und demonstrieren bei diesem sogenannten Marsch für das Leben, für den Erhalt der Schwangerschaft und demonstrieren somit gegen Abtreibungen. Hier haben wir Donald Trump, der letztes Jahr im Januar beim 45. March for Life, also beim 45. Marsch fürs Leben, eine Videobotschaft geschickt hat. Er sagte zu den Christen, die hier gegangen sind und fürs Leben eingetreten sind: Ihr liebt eure Familien, ihr liebt eure Nachbarn und ihr liebt jedes Kind, geboren und ungeboren, weil ihr daran glaubt, dass jedes Leben heilig und jedes Kind ein kostbares Geschenk Gottes ist. Donald Trump, man kann über ihn vieles sagen, man kann viel über ihn schimpfen. Ich persönlich schätze ihn unheimlich. Ich halte ihn für einen der großartigsten Präsidenten, die ich erleben durfte. Mit einem Beraterstab aus vielen Christen bestehend, hat er, das wissen sehr wenige, hat er mit einer der ersten Amtshandlungen, ich glaube, es war sogar fast die erste, ich müsste nochmal nachschauen, einen Beschluss gefasst, in dem das aus der Regierung Clintons und aus der Regierung Obamas bewilligten Geldern für Abtreibungen, die hat er sofort gestrichen. Jährlich haben die Demokraten 540 Millionen US-Dollar aus dem Haushalt bereitgestellt, um Gesellschaften, die Abtreibungen promoten, also unterstützen. Vor allem die Firma das Werk Planned Parenthood hat davon profitiert, diesen Institutionen das Geld zu streichen. Einer der ersten Unterschriften, die er gesetzt hat, war: Diese 540 Millionen Dollar werden auf 0 Dollar runtergekürzt. Das, was die Clintons, die Demokraten und Obama unterstützt haben, hat er sofort als Eindämmung mit seiner Verfügung, mit seiner Macht, die er eben hat, eben getan. Er kann es natürlich nicht ganz abschaffen, das ist klar, weil es keine Diktatur ist, die USA. Aber das, was er kann, Gelder streichen, das hat er getan. Und das bringt uns auch als bibeltreue Christen eben auf diesen Gedanken, dass wir uns eben nicht von dem leiten lassen sollen, was der Zeitgeist sagt, was die Weltpolitik sagt, was die Welt, die Politik für legal hält, sondern das, was Gottes Wort als Mensch betrachtet, das, was Gottes Wort für richtig und für falsch erklärt und für falsch und richtig hält, das soll unser Maßstab sein. An diesen heiligen Schriften, die uns gegeben worden sind, die uns offenbart worden sind, an diesen mögen und sollen wir uns ausrichten. Und dazu zählt, um es auf den heutigen Tag runterzubrechen, der Einsatz, die Überzeugung für das Leben, weil es von Gott gegeben wurde, weil Leben schutzwürdig ist und bereits im Mutterleib von Gott als vollwertigen Mensch platziert und auch anerkannt wurde. Wenn es Gott tut, wenn es das Wort Gottes tut, dann sollen wir das auch tun. Es bleibt uns nichts anderes übrig und dafür wollen wir auch einstehen und mit dem Maßstab Gottes messen. Kommen wir zum dritten Block, zum letzten Punkt. Wie gehen wir nun seelsorgerlich mit diesem Thema, mit dieser Problematik, müssen wir sagen, auf Basis des Wortes Gottes um? Wir haben gesehen, welche Statistiken zur Abtreibung da sind. Wir haben gesehen, welche politischen Richtungen, danke sehr, welche politischen und wissenschaftlichen Richtungen es gibt. Wir haben gesehen, welche unfassbaren Zahlen tagtäglich, Jahr für Jahr auftreten. Wie gehen wir damit jetzt um, wenn wir mehr oder weniger persönlich in unserem Umfeld betroffen sind? Schauen wir uns einen seelsorgerlichen Umgang mit dieser Thematik an. Nun, was können wir tun, wenn wir auf Frauen treffen, Mädchen treffen, und vielleicht sind hier jetzt besonders die Frauen im Raum, diejenigen, die das eher betrifft, weil sie vielleicht eher einen Zugang zu solchen Personen eben auch haben, zu Frauen, zu Mädchen, die in diesem Dilemma stecken. Nun, zum einen ist es sehr wichtig, dass wir eine biblische Betrachtung aufzeigen, wann der Mensch ein Mensch ist. Nochmal, nicht was die Politik sagt, nicht was das deutsche Gesetz sagt, sondern eine biblische Betrachtung soll unser Maßstab sein. Das ist der vorherige Block, den wir uns angeguckt haben. Was sagen wir seelsorgerlich einer ungewollt schwangeren Frau, einem ungewollt schwangeren Mädchen? Ich denke, dass wir mit diesen harten Fakten vielleicht erstmal loslegen sollten, was einfach Tatsache ist, wo weder Gläubige noch Ungläubige abstreiten können, weil das reine Zahlen sind. Das könnten wir diesen Mädchen und Frauen sagen. Fakt ist, wenn jemand eine Schwangerschaft abbricht, tragen 25% der Frauen und der Mädchen körperliche Spätfolgen davon. Das sind dann Spätfolgen, wie zum Beispiel fehlende Periode zukünftig oder sehr, sehr schmerzhafte Tage, die auftreten können. Unfruchtbarkeit. Wir müssen den Frauen, den Mädchen sagen, dass fast 10% ein Leben lang starke Blutungen nach einer Abtreibung haben. Allein das spricht schon davon, dass der Körper der Frau nicht zum Morden des Kindes gemacht ist, sondern zum Austragen eines Kindes. Wir müssen es wirklich auch aufrechterhalten, diesen Fakt, dass ein achtfaches Risiko von Fehlgeburten nach einer Abtreibung entsteht, weil der Körper meistens so sehr dadurch beschädigt wurde. Eine von 15 Frauen wird ein Leben lang unfruchtbar bleiben nach einer Abtreibung. Und ein weiteres schockierendes Merkmal ist, dass bei Frauen, die eine Abtreibung hinter sich haben, die Selbstmordrate um 248% steigt. Exorbitant steigt, wie in fast keinem anderen Fall an Krankheit oder Arbeitslosigkeit oder Schicksalsschlägen, Depression oder sonst wie, ist die Selbstmordrate bei Frauen, die abgetrieben haben, exorbitant hoch. Das sind die körperlichen Konsequenzen, die wir nicht verschweigen dürfen. Aber was oft viel, viel schlimmer ist als die körperlichen Konsequenzen, das sind die seelischen Konsequenzen. Seelische Konsequenzen, was passiert im Inneren der Frau? Und das sind Zeugnisse, die wir jetzt sehen anhand von Statistiken, wie es Frauen eben ergangen ist, nachdem sie eine Abtreibung hinter sich hatten. 80%, 4 von 5 Frauen geben zu, dass sie ein Leben lang seelische Probleme haben. Also 2 von 3 werden langfristig psychologisch therapiert, indem ihnen das Gewissen gesäubert wird, indem man durch Medikamente versucht, ihnen eben entgegenzutreten und sie eben auch nervlich zu beruhigen. Sie haben Schlafstörungen, sie haben Depressionen, Angstzustände, Panikattacken, Albträume sehr häufig. 20% der Frauen haben Phantomkinderscheinungen, etwas sehr Grausames. Frauen haben berichtet bei Phantomkinderscheinungen, was ihnen passiert. Der errechnete Geburtstermin, dieses Datum brennt sich in ihren Kopf ein. Sie feiern nachts den Geburtstag eines Kindes, das nie zur Welt gekommen ist. Sie wollen es gar nicht haben und es lässt sich nicht vermeiden, dass diese Gedanken auftreten. Sie hören Kinderschreie in der Nacht, dabei haben sie kein Kind im Kinderzimmer. Sie gehen durch die Straßen, durch die Fußgängerzonen, schauen in Kinderwegen hinein und erkennen in den Babys ihr eigenes Gesicht oder das Gesicht ihres Partners, des Erzeugers. Dabei ist es ein ganz normales Kind, das schläft bei einer fremden Frau. Sie hören Stimmen von Kindern, sie meinen auf dem Spielplatz ein Kind zu sehen und bilden sich ein, es wäre ihr eigenes. Sie verharren im Geiste minutenlang und bilden sich ein, es ist ihr Kind. Das sind Phantomkinderscheinungen, die ihnen im Traum erscheinen, die ihnen auf der Straße sonst wo auftreten. Eine von 5 Frauen berichtet davon und das ist so das grausamste Leiden aus der Berichterstattung, wie es eben diesen Frauen geht, was sie eben durchmachen innerhalb dieser Phase, wenn diese Phantomkinderscheinungen kommen. Ganz schlimm ist es immer bei diesen scheinbaren Geburtstagen, die auftreten, bei Terminen wie Einschulung oder wenn Freunde, Freundinnen Kinder haben, die gleich alt gewesen wären und man damit Vergleiche zieht und davon kommen Frauen oft ein Leben lang nicht weg. Wie gesagt, 20% sind es insgesamt. Über die Hälfte der abtreibenden Frauen gibt ganz offen zu, ich habe mein Leben verpfuscht. Es geht mir schlechter, als wenn ich das Kind bekommen hätte. Das sind Fakten, das ist jetzt nicht von irgendwelchen Abtreibungsgegnern konstruiert oder erfunden. Das sind Fakten von Frauen, die völlig ungezwungen die Wahrheit sagen. Geschwister, wie hoch ist die Dunkelziffer von denen, die es gar nicht zugeben, was da steht? Ich vermute, sie ist deutlich höher. Und ich denke, mit solchen Zahlen muss man Frauen konfrontieren, bevor sie einen Schritt, der nicht mehr rückgängig zu machen ist, eben begehen und sie damit eben konfrontieren, welche körperlichen und welche seelischen Konsequenzen das mit sich bringt. Wie geht bei einer Seelsorge noch um mit Frauen, die vor dieser Entscheidung stehen, bringe ich mein Kind zur Welt oder lasse ich es umbringen? Ich denke, wichtig ist auch, dass wir diesen Frauen, diesen Mädchen Alternativen und Hilfsangebote darlegen. Es ist auch eine Aufgabe, wo meistens die Frauen mehr damit konfrontiert sind. Wir können ihnen Mut machen, indem wir sagen, bring das Kind zur Welt. Es gibt allein in Deutschland 20 Mal mehr Anfragen für Adoptionen, als es Kinder, ich sag mal Anführungszeichen, Angebote auf dem Markt gibt. Von 20 Ehepaaren, die keine Kinder kriegen können, kriegt gerade mal ein Ehepaar ein Kind. Solchen Leuten wird eine Freude gemacht und das Kind aber auch gleichzeitig leben. Das ist eine Ermutigung, die wir wirklich so, ja, so pragmatisch es klingt, ihnen wirklich sagen dürfen. Wir können ihnen Sachspenden, Obdach oder finanzielle Unterstützung aufzeigen, solche Frauen ermutigen, solche Mädchen ermutigen, vielleicht als Gemeinde oder als Privatperson, als Verein. Wir möchten dafür sorgen, dass es deinem Kind gut geht und du nicht schlechter dran bist als davor. Den Staat gibt es ja auch noch. Also in Deutschland muss wirklich niemand vor Hunger oder vor fehlendem Obdach sterben. Und ich denke, was sehr wichtig ist, Zeit und Ermutigung zusichern. Zeit zur Begleitung, Ermutigung im Umgang mit einem Kind, das jetzt großgezogen werden muss, weil vielleicht kein Vater da ist, weil vielleicht das Kind krank ist oder sonst irgendwie man einfach Sorge hat. Zeit und Ermutigung ist etwas, wo auch sehr warmherzig wirkt und wo wir auch geben können, ohne dass es uns Geld kostet. Es kostet Zeit, keine Frage, aber das sind Dinge im seelsorgerlichen Umgang, die wir wirklich geben dürfen, geben müssen. Wie gehen wir jetzt aber mit Frauen um, die bereits von einer Abtreibung betroffen sind? Wie gehen wir mit diesen Frauen um? Hier haben wir Mutter Teresa, glaubenstechnisch gar nicht auf unserer Linie, dessen bin ich mir bewusst. Aber sie hat ein Zitat von sich gegeben. Ich denke, dass dieses auch wahr ist. Abtreibung tötet immer zwei. Das Kind und das Gewissen der Mutter. Und wenn wir das wissen, wenn wir das glauben, wie gehen wir mit solchen Frauen um? Ich denke, unser höchstes Ziel soll es sein, diese Mutter, die bereits diese Tat hinter sich gebracht hat, oder diesen Vater, der nicht mehr da ist, weil er kein Vater geworden ist, oder einfach der Vater eines abgetöteten Babys ist, diese Leute zu Christus zu führen. Mit dem Bewusstsein, dass innerlich Menschen sehr, sehr schweren Schaden davongetragen haben, können wir uns bewusst sein, dass sie auch für das Evangelium sicherlich empfänglicher sein dürfen. Mit dem Evangelium solche Leute konfrontieren. Das ist eine Sache, nachdem diese große Sünde begangen wurde, die wir machen müssen, diesen Schritt, in den wir gehen sollten, um eben diese Leute aufzufangen. Wie geschieht dieses im besten Falle? Wie gehen wir mit diesen Leuten um? Ich denke, dass die Annahme der Person die größte Voraussetzung dafür ist. Die Annahme der Person. Handle so, wie unser Herr Jesus Christus handeln würde, gehandelt hat. Er sagte, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Egal wann, ich werde ihn nicht hinausstoßen. Während des Heiligen Jahres, so genannt im katholischen Kalender, hat am 8. Dezember 2015 der Papst Franziskus das Jahr des Erlasses ausgerufen. Was heißt es? Im Zeitraum vom 8. Dezember 15 bis zum 20. November 16 hat er all den Frauen, die abgetrieben haben, Sühne und Vergebung zugesprochen, ohne dass sie zum Priester gehen mussten, per Ferndiagnose. Das hat er einmalig gemacht in seiner Möglichkeit als Papst. Sonst wäre es nicht möglich gewesen, für diese Sünde Vergebung zu bekommen. Ganz anders unser Jesus Christus. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Diese Annahme, die Christus gebracht hat, das ist auch das, was uns vielleicht sehr, sehr schwer fällt, die wir vielleicht eine innere Blockade aufbauen, weil jemand ein Kind umgebracht hat. Es ist so schwer, dieses erstmal zu verdauen. Annehmen, wie es Christus getan hat. Das ist erstmal Arbeit an uns selbst. Das Wirken lassen des Heiligen Geistes an uns, aber dieses auch diesen betroffenen Frauen zusprechen. Christus nimmt dich an. Und dann ist es dringlich notwendig, diese Schuld einzugestehen, ein Bekenntnis abzulegen. Derjenige, der die Sünde begangen hat, dem kann vergeben werden. Schuld muss aufgezeigt werden. Der Lohn der Sünde ist der Tod, schreibt Paulus an die Römer, Kapitel 6, Vers 23. Aber gleichzeitig können wir diesen Frauen und diesen Männern auch sagen, dass jede Sünde vergeben werden kann. Du musst mit dieser Sünde sicherlich ein Leben lang umgehen können, aber eins kannst du dir sicher sein, Christus wird dir vergeben. 1. Johannes 1, Vers 9. wenn wir unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht. Er vergibt uns und reinigt uns von jeder Ungerechtigkeit. Das ist das Evangelium, Geschwister. Das sind Worte Jesu Christi, Worte Gottes aus seinem Wort, die wir weitergeben dürfen zur Ermutigung. Weiter dürfen wir sagen, dass Jesus Christus der einzige Weg ist, der in die Ewigkeit, der in die Herrlichkeit führt. Diesen Leuten muss aufgezeigt werden, dass es einen Ausweg, eine Lösung gibt, eine Lösung in Ewigkeit. Er ist der Weg, die Wahrheit und das Leben, hat Jesus in Johannes 14, Vers 6 uns gesagt. Und ebenso sagte uns Jesus Christus selbst, alle, die mich aufnehmen, alle, die mich aufgenommen haben, die werden meine Kinder sein, die werden Kinder Gottes sein. Das ist diese herrliche, freimachende Botschaft, die wir Frauen, aber auch anderen Menschen sagen dürfen, die Sünden, die in Sünden drinstecken, die von ihrer Sündenlast erschlagen wurde. Das ist nicht explizit für Frauen, die abgetrieben haben. Ganz bestimmt ist das nicht nur exklusiv für diese. Es gilt für jeden Menschen. Und so wahr es ist, so dringlich haben es gerade auch diese Frauen, um die geht es ja auch heute speziell, nötig. Und wir dürfen hier mit dem Wort Gottes vorangehen, es glauben, ja, und damit die Frauen und Männer konfrontieren. Wir dürfen die Frau annehmen. Wir sollen ein Bekenntnis abverlangen, das ist Gottes Wort, das es abverlangt, aber auch zur Verfügung stehen. Zur Verfügung stehen, nachhaltige geistliche und psychische Betreuung zusichern. Das ist etwas, was sehr häufig Geduld und Ausdauer abverlangt. Geduld und Ausdauer als Stütze nach einem solch schweren Schritt zur Verfügung stehen. Und ich weiß, dass es Männer und Frauen unter uns gibt, das ist bei uns auch so, die können mit solchen Frauen nicht umgehen. Die sind keine guten Ratgeber. Sie tun sich schwer. Was sage ich einer Frau, die ihr Kind umgebracht hat? Was sage ich ihr? Wie stütze ich sie? Weißt du was, es ist keine Schande, sich einzugestehen, wenn du es nicht kannst. Ich kann es sicherlich auch nicht. Aber wir haben eine wunderbare Geschichte in Apostelgeschichte 11. Wenn wir nicht weiter wissen, dann mach es wie Barnabas. Auch ein Ratschlag für sämtliche Lebenssituationen. Barnabas, der war in der Gemeinde in Antiochien, er war da tätig und er erkannte, dass seine Fähigkeiten der Bedürfnisse der Gemeinde Antiochia nicht mehr ausgereicht haben. Er konnte diese Bedürfnisse nicht stillen. Er wusste sich nicht weiterzuhelfen. Was hat er gemacht? Er hat Paulus gesucht, hat ihn gesucht, hat ihn finden lassen, hat ihn abholen lassen, hat ihn nach Antiochien gebracht, dass ihm dort eine Hilfe sein konnte. Das war keine Schwachheit von Barnabas. Nein, es war Größe. Es war vorbildlich, was er getan hat. Er hat sich Hilfe von Paulus geholt. Und an diesem Beispiel können wir uns selbst ein Beispiel nehmen. Lasst uns doch Hilfe holen von Männern, von Frauen, die besser damit umgehen können. Seelsorger, Diakone, Freundinnen, Freunde, die damit vielleicht ein besseres Gespür haben, wenn wir mit solch einem Fall vertraut werden und nicht weiter wissen. Was dürfen wir noch tun? Eine biblische Perspektive aufzeigen. Eine biblische Perspektive, wie Gott mit Menschen, die gesündigt haben, umgeht. Wir dürfen Frauen und Männern sagen, die Schuld auf sich geladen haben durch diesen Mord, dass wenn wir Gottes Kinder sind und unser Gewissen uns anklagt, wenn uns Satan anklagt, dass wir einen Christus, wenn wir denn seine Kinder sind, zu Rechten des Vaters sitzen haben, der uns beim Vater vertritt. 1. Johannes 2, Vers 1 und 2, meine Kinder, ich schreibe euch dies, damit ihr nicht sündigt. Und wenn jemand gesündigt hat, wir haben einen Sachwalter bei dem Vater, Jesus Christus, den Gerechten. Christus vertritt uns beim Vater für die Sünde, die wir getan haben. Diese Perspektive, diese Hoffnung dürfen wir, ja müssen wir aufzeigen, weil sie uns Gottes Wort auch gegeben hat. Wir dürfen ihn aufzeigen, wie es in Micha 7, Vers 19 heißt, dass die Schuld versenkt wurde, dass Gott der Sünde nimmermehr gedenkt. Die Sünde ist vergeben worden. Das ist etwas, wenn wir meinen, das ist etwas Unvergebbares gewesen, das ist etwas gewesen, damit komme ich niemals klar. Dann sei dir bewusst, Gott kommt damit klar. Gott kommt klar damit. Micha 7, Vers 19, er wird sich unser wieder erbarmen. Wird unsere Ungerechtigkeit niedertreten und du wirst all ihre Sünden in die Tiefe des Meeres werfen. Das ist unser großartiger Gott, der vergibt und diese Sünde nicht mehr hervorholen wird. Eine Perspektive, eine Hoffnung aus Gottes Wort. Wisst ihr, die Politik und die Gesellschaft und die Medizin, die macht sie mit Medikamenten. Die macht es mit Paragraphen umschreiben, dass das Gewissen einigermaßen im Lot, im Balance ist. Aber Gott, der schraubt nicht und korrigiert nicht. Gott schafft neu. Gott gibt Trost durch sein Wort. Und auch Johannes hat erkannt, dass es Menschen gibt, die nach ihrem Sündigen immer wieder von ihrem Herz eingeholt werden und dass das Herz einen anklagt. Und deswegen schreibt er auch in 1. Johannes 3, Vers 19 und 20. Und hieran werden wir erkennen, dass wir aus der Wahrheit sind und werden vor ihm unser Herz überzeugen. Dass, wenn unser Herz uns verurteilt, Gott größer ist als unser Herz und alles kennt. Viele Frauen, viele Männer schlägt das Herz bis zum Hals ein Leben lang. Das ist das Gewissen. Es ist das Leiden dessen, das immer wieder aufkommt, das Pochen des Gewissens und des Herzens, das schlägt und einen nicht in Ruhe lässt, das uns sogar verdammt, wie es Johannes in Kapitel 3 schreibt. Und wenn uns das Herz verdammt, so dürfen wir diesen Frauen und Männern sagen, aber es gilt auch für unsere Sünden und unsere Schuld. Gott ist größer als unser Herz. Er vergibt ein für alle Mal. Er verdammt uns nicht, auch wenn das Herz immer wieder uns verdammen möchte. Gott ist größer als unser Herz. Und ein letzter Vers, eine biblische Perspektive, die Hoffnung aufzeigt. Das Kind, das gestorben ist, das Kind, das umgebracht wurde, es ist bei Gott. Das Kind ist bei Gott. In 2. Samuel 12 haben wir eine Geschichte, wo David Ehebruch begangen hat und das Kind deswegen sterben musste. Das Kind wurde krank. David hat 7 Tage lang geweint, 7 Tage lang sich nicht gewaschen, 7 Tage lang nichts gegessen und sich nicht umgezogen. Und er hat geweint und gefleht und nach 7 Tagen Krankheit stirbt das Kind. David hört auf zu weinen, David hört auf zu fasten. Er wäscht sich, er zieht sich an, er salbt sich und seine Knechte sind verwundert. Da sprachen seine Knechte zu ihm, was ist das für eine Sache, die du tust? Als das Kind lebte, hast du um seinetwillen gefastet und geweint. Und nun, da das Kind tot ist, stehst du auf und isst. Und was sagt David? Und er sprach, als das Kind noch lebte, habe ich gefastet und geweint, weil ich dachte, wer weiß, ob der Herr mir nicht gnädig sein wird, dass das Kind am Leben bleibe. Da es aber nun tot ist, warum sollte ich denn fasten? Vermag ich es wieder zurückzubringen? Ich gehe zu ihm, aber es wird nicht zu mir zurückkehren. David weiß, wo das Kind ist. David weiß, wo er selbst hingehen wird. Das Kind ist bei Gott, das ist unsere Hoffnung, die wir haben dürfen. Das ist unsere Hoffnung, die uns begleiten darf. Für Frauen, die vielleicht ihr Kind verloren haben. Wir haben selbst einen Verlust eines Kindes gehabt, eine Schwangerschaft, die nicht zu Ende ging, weil das Kind im Mutterleib abgestorben ist, das Herz ist nicht gewachsen. Wir dürfen wissen, dass das Kind bei Gott ist. David durfte wissen, dass das Kind, das auf die Welt gekommen ist, bei Gott ist. Frauen und Männer, deren Herz hier anklagt, Geschwister, lasst uns zum Wort Gottes greifen. Lasst uns zur Bibel greifen und daraus Hoffnung geben, daraus Gottes Gedanken weitergeben und es anhand der Bibel messen. Um aber so weit zu kommen, ist auch eine persönliche Vorbereitung dringend vonnöten. Wir müssen uns vorbereiten, Geschwister. Wir können nicht einfach so auf jemanden zugehen und ihm Seelsorge bereiten. Deswegen möchte ich da noch kurz durchgehen. Wichtig für die Vorbereitung ist, dass wir ein barmherziges Herz haben. Wer selbst Barmherzigkeit übt, der hat seine eigene Schuld erkannt. Wir müssen Barmherzigkeit in uns drin haben, dass wir diesen Leuten, diesen Frauen, diesen Mädchen, diesen Männern gegenübertreten können. Jakobus schreibt, Kapitel 2, Vers 13, denn das Gericht wird ohne Barmherzigkeit sein gegen den, der keine Barmherzigkeit geübt hat. Die Barmherzigkeit rühmt sich gegen das Gericht. Wir gewinnen nur dann diese Mädchen, diese Frauen, wenn wir selber barmherzig sind und erkannt haben, wie viel hat uns Gott selbst in Christus vergeben. Weiter ist es wichtig, dass wir sanftmütig sind. Nun, was ist Sanftmut? Ein sehr alter Begriff. Sanftmut ist eigentlich milde oder eine nachsichtige Wesensart, in der man andere Menschen gewinnt. Wenn wir andere Menschen gewinnen, dann ist es so, dass wir ihnen wirklich warme und göttliche Worte entgegenbringen können. Und das hat auch Paulus aus der Todeszelle an seinen Jünger und Ziehsohn Timotheus geschrieben und die Widersacher weise in Sanftmut zurecht und hoffe, ob Gott ihnen nicht etwa Buße zur Kenntnis der Wahrheit gibt. Paulus selbst hat auf die Sanftmut gebaut, um Leute zur Erkenntnis zu bringen. Wie viel mehr ist es für uns wichtig, in Sanftmut solchen Frauen, solchen Mädchen, solchen Männern entgegenzutreten. Zur weiteren persönlichen Vorbereitung zählt neben Barmherzigkeit und Sanftmut selbstverständlich auch das Gebet. Ein solcher Schritt kann unmöglich ohne Gebet funktionieren. Ein solcher Dienst kann nicht funktionieren, Geschwister. Nehemia selbst hat es als Prophet oder als von Gott Beauftragter, besser gesagt, hat es selbst für notwendig erachtet, zu Gott zu beten, wo es darum ging, die Stadt aufzubauen, das Volk wieder zu sammeln, den Opferdienst und alles einzuführen. Da betete ich zu dem Gott des Himmels und ich sprach zu dem König. Hier geht es um die Reihenfolge. Erst betete er zu Gott und danach hat er seinen Mund aufgemacht, in der Hoffnung, im Bewusstsein, Gott hat mir weise Worte gegeben und hat dann zum König geredet. Hat die Reihenfolge eingehalten, eine saubere Reihenfolge. Erst das Gebet um Führung und dann eben den Dienst durch das Gespräch beim König angegangen. Und was brauchen wir noch, Geschwister? Wir brauchen Mut zur Wahrheit. Ich denke, mit dem Wort Gottes in der Hand, mit Christus an der Seite, brauchen wir uns nicht zu schämen für die Wahrheit. Mord ist Mord. Abtreibung ist nicht ein Schwangerschaftsabbruch, etwas, das ich abbreche und dann nachher wieder fortführe, wie bei einem Download im Internet. Ich kann es kurz abbrechen und nachher nochmal neu starten. Das ist so nicht. Oder kurz anhalten, nachher weitermachen. Mut zur Wahrheit. Mord ist Mord. Wir sollten nicht um den heißen Brei herumreden. Das macht die Politik, das macht die Gesellschaft, das machen die Wissenschaftler. Lasst uns wirklich Schuld beim Namen nennen. Als Paulus sich an die Galater wandte oder als er sich an die Korinther wandte, da hat er das in Liebe getan. Er hat den klaren Wunsch immer geäußert, dass negative, das sündige Verhalten dieser Gläubigen zu ändern, in sie einzudringen. Er hat die Dinge beim Namen genannt. Er hat in Korinth gesagt, wo Hurerei Hurerei war, Kapitel 5. Er hat gesagt, wo die Ordnung am Tisch des Herrn pervertiert wurde, Kapitel 11. Er hat gesagt, wo Götzendienst und Unzucht geherrscht haben, Kapitel 6. Uneinigkeit bei den Gaben, Kapitel 12, 13, 14. Er hat die Sachen beim Namen genannt, der Apostel Paulus. Und so sollten wir auch hilfreich mit Männern und Frauen umgehen, bei der Wahrheit zu bleiben. Dem Timotheus schreibt er, strebe danach, dich Gott bewährt zur Verfügung zu stellen, als ein Arbeiter, der sich nicht zu schämen hat, der das Wort der Wahrheit in gerade Richtung schneidet. Wir haben das Wort der Wahrheit, wir müssen nicht um den heißen Brei herumreden. Nur so können wir betroffenen Jungs, Mädchen und Frauen eine zuverlässige Hilfe und Stütze sein. Paulus hat dieses getan mit dem Mut zur Wahrheit gegenüber den Galatern, den Korinthern und hat sie zurechtgebracht, hat ganze Gemeinden zurechtgebracht mit dem Mut zur Wahrheit durch Vorbereitung im Gebet, durch Milde und durch Sanftmut. Ich komme zum Schluss, liebe Geschwister. Hier haben wir Robert Casey, ein amerikanischer Senator, der hat gesagt, wenn wir das ungeborene Kind betrachten, dann stellt sich nicht die Frage, wann Leben beginnt, sondern wann Liebe beginnt. Das sollte auch unser Credo sein. Es geht nicht um die Feinheiten, wo wir diskutieren, wo ist es Leben, wo noch nicht. Die Bibel hat uns eine klare Antwort gegeben. Es geht um die Frage, wo beginnt Liebe? Christus hat uns von Anfang an geliebt. Diese Liebe wollen wir unseren Mitmenschen, aber auch unserem ungeborenen Leben entgegenbringen. Ich danke recht herzlich für das Vertrauen, eure Aufmerksamkeit. Ich habe noch eine kleine Erinnerung an diesen heutigen Vormittag für jeden von hier mitgebracht. Ich habe hier einen Plastikembryo. Die liegen da vorne aus mit ein paar Broschüren. Die sind geprüft, also sind sehr gute Broschüren von christlichen Werken, christlich unterstützten Werken, die sich für das Leben einsetzen. Hier haben wir ein Embryo. Das ist eine 1:1 Nachbildung. Ein originaler Maßstab von der 10. Schwangerschaftswoche. Die 10. Schwangerschaftswoche, bei mir sieht es ein bisschen komisch aus, ich gebe es zu, kaum zu bemerken. Viele Frauen wissen gar nicht, dass sie schwanger sind in der 10. Woche. Und doch sieht das Lebewesen, der Mensch, der gottgeschaffene Mensch, schon so aus. Ich weiß nicht, ob es reicht. Ich vermute fast, ich habe genügend dabei, hoffe ich. Ich bitte alle Frauen, alle Mädchen, dass sie sich als erstes bedienen, wenn ihr so etwas mitnehmen möchtet, wenn ihr jemanden kennt, der in diesem Konflikt drinsteht, treibe ich ab oder bringe ich das Kind zur Welt. Wenn ihr das selber für euch als Erinnerung mitnehmen möchtet oder einfach zum Weitergeben, zum Verschenken an Betroffene, um einfach zu sensibilisieren. Es geht nicht ums Verurteilen. Ich hoffe, dass das klar wurde. Es geht nicht ums Verurteilen. Es geht um die klaren göttlichen Maßstäbe, die aufzuzeigen. Mit den horrenden Konsequenzen, wenn man diesen Schritt zu weit gegangen ist. Dadurch zu sensibilisieren. Bedient euch ruhig, nehmt das gerne mit. Genau, und gebraucht es weise. Ich vertraue darauf. Ich glaube daran, dass Gott euch da auch Weisheit gibt und uns Weisheit gibt, damit sauber umzugehen. Dankeschön.